der anderen Seite natürlich, wenn es durch die Decke geht, dann bin ich natürlich beteiligt und freue mich natürlich umso mehr.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer für euch der René und ich, der Sebi, am Start. Heute mal mit einer etwas anderen Folge, denn es geht eigentlich ja weniger um konkrete Aktien oder ETFs oder ähnliches, sondern wir möchten heute etwas allgemeiner über das Geldsystem sprechen. Wir möchten sprechen über die Inflation, wie sich das Geldsystem entwickelt hat, wieso man eben investieren muss. Und ich muss an der Stelle auch zugeben, ich habe für diesen Podcast selbst auch kaum was gemacht, denn auch ich werde, wie ihr da draußen, heute mehr so die Beobachterrolle einnehmen, denn den Podcast hat eigentlich durchgehend der René vorbereitet und ich bin selbst auch gespannt, René, was du uns heute erzählen wirst, und deswegen möchte ich die Leute da draußen und auch mich gar nicht länger auf die Folter spannen und bin gespannt, was du uns heute so erzählen wirst.
Ja, Sebi, vielen Dank für dein Intro. Für mich ist es wirklich eine sehr besondere Podcast-Episode, eben weil mich das Thema, also als ich mich jetzt die letzten Wochen mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wieder so viel gelehrt hat und es einen so tief eigentlich in unser Geldsystem blicken lässt, wo ich gesagt habe, ey Sebi, über das Thema müssen wir unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich habe mir dann sozusagen zur Aufgabe auch gemacht, den Bitcoin-Standard, also wirklich eine absolute Empfehlung, dieses Buch mal zu lesen, nochmal genauestens analysiert und ein bisschen in die Historie des Geldes gegangen und warum das aktuelle Geldsystem, wie wir es kennen, also das Fiat-System, warum es eben so katastrophal ist, vor allem aktuell sein Geld auf dem Konto liegen zu lassen oder einfach ja Geld bzw. die Euro- oder Dollarscheine als Wertspeicher zu nehmen. Und eben deswegen ist die Aufgabe des heutigen Podcasts oder wie ich den Podcast ein bisschen strukturiert habe, folgendermaßen. Also, wir werden ein bisschen in die Geschichte des Geldes eintauchen, auch ein, zwei sehr spannende Geschichten, wie das Geldsystem früher in verschiedenen Ländern funktioniert hat und was die Inflation letzten Endes mit den Ländern gemacht hat. Und dann gehen wir auf die heutige Zeit ein, wie es ist mit unserem heutigen Papiergeld und was man eben daraus lernen kann. Also, dann würde ich doch mal sagen, starten wir rein in das heutige Thema. Früher, also hunderte oder tausende Jahre vor uns, gab es ja noch nicht so etwas wie einen 50-Euro-Schein oder eine 1-Euro-Münze. Dort gab es den klassischen Tauschhandel, wie beispielsweise man hat für ein Laib Brot mit einem Stück Käse zahlen können. Und da es damals auch nicht immer so einfach war, die immer passenden Gegenstände umzutauschen und das System als solches auch sehr ineffizient war, hat man früher auch schon überlegt, wie man eine einheitliche Währung schaffen kann. In der heutigen Zeit hat eben das Fiat-Geld, also die Euroscheine oder Dollarscheine etc., die Rolle des weltweit verbreiteten Tauschmittels übernommen und dienen als einheitliche Währung in der heutigen Gesellschaft. Bedeutet, die zentrale Funktion des Geldes ist es, ein Tauschmittel zu sein. Geld ist ein Gut, das weder gekauft wurde, um konsumiert zu werden, noch um bei der Herstellung anderer Güter eingesetzt zu werden, sondern um in erster Linie gegen andere Güter getauscht zu werden. So, dann schauen wir doch mal in die Historie des Geldes und schauen mal zu den Jap-Inseln und die Reichssteine. Sebi, sagen dir die Jap-Inseln und die Reichssteine etwas?
Weder noch, also keines von beiden, aber ich bin mir sicher, du wirst es uns jetzt sofort erzählen, um was es sich dabei handelt.
Ja, klar doch. Auf den Jap-Inseln, die nördlich über Australien liegen, gab es vor einigen Jahrhunderten sogenannte Reihsteine, die als Geld dienten. Diese Steine gab es in unterschiedlicher Größe, sogar mit einem Gewicht von bis zu 4 Tonnen. Die Steine stammen nicht aus Jap, sondern wurden von benachbarten Inseln herbeigebracht. Der Transport dieser Steine erforderte Hunderte von Menschen und als sie Jap schließlich erreichten, wurden sie an einem für alle Einwohner bekannten Ort aufgestellt, sodass sie für jeden zu sehen waren. Also letzten Endes konnte jeder sehen, was du für ein Vermögen hattest, Sebi. Der Besitzer des Steines konnte ihn als Zahlungsmittel verwenden, ohne dass er ihn bewegen musste. Er musste lediglich allen Bürgern des Ortes verkünden, dass das Eigentum am Stein nun an den Empfänger übergegangen war. So hat das System auf den Njab-Inseln tatsächlich jahrhundertelang funktioniert. Also, wenn ich mir von dir eine Kokosnuss gekauft habe, Sebi, habe ich das Eigentum an meinem Stein einfach auf dich übertragen können, ohne ihn zu berühren. Und das hat eben deshalb so gut funktioniert, weil es äußerst schwierig und mit hohen Kosten verbunden war, neue Steine zu beschaffen, weil diese in Njab ja nicht vorhanden waren und der Abbau und die Verschiffung sehr schwer war. Sprichwörtlich hatten die Njab-Inseln ein funktionierendes Geldsystem, da es kaum inflationär war. Bis eines Tages ein irisch-amerikanischer Kapitän namens O'Keefe in der Nähe der Njab-Inseln Schiffbruch erlitt und von den Einheimischen gerettet wurde. O'Keefe war sofort daran interessiert, Kokosnüsse von der Insel zu exportieren. Aber kein Einheimischer wollte ihm bei seinem Vorhaben helfen, da sie ja selbst in ihrem tropischen Paradies mit ihrem Leben zufrieden waren. Naja, aber so wie es der Ehrgeiz mancher Menschen möchte, hatte O'Keefe eine Idee, wie er die Einheimischen für sein Vorhaben motivieren könnte. Er ist daraufhin nach Hongkong gesegelt, hat sich Sprengstoff besorgt und baute somit Reihsteine von den benachbarten Inseln ab, die er als Bezahlmittel für die Einheimischen verwenden wollte. Entgegen der Erwartungen von O'Keefe waren viele der Einwohner nicht begeistert von der Idee und stuften diese Steine als wertlos ein, denn nur selbst abgebaute Steine sollten auf Njab akzeptiert werden. Doch leider waren einige anderer Inselbewohner anderer Meinung, weshalb sie O'Keefe mit dem von ihm gewünschten Kokosnüssen versorgten in Bezahlung der abgebauten Reihe Steine. Dadurch kam es auf der Insel zu Konflikten, die schließlich zum Untergang der Reifsteine als Währung führte. Interessante Geschichte, oder?
Auf jeden Fall interessante Geschichte. Also hört sich eben danach an, man hatte ein Geldsystem, was nicht inflationär war, weil man eben nur eine begrenzte Anzahl dieser Steine hatte und auch nicht mehr abgebaut hat. Dann gab es aber quasi mehr solche Steine und dadurch ist diese Währung, wenn man so möchte, einfach inflationiert, weil es einfach ja mehr, wenn man so will, mehr Geld, wenn man es so nennen möchte, einfach ins System gespült wurde, richtig?
Yes, genau. Also das System hat eigentlich so lange funktioniert, bis unbeliebig viele Steine produziert werden konnten. Denn da jedes Jahr immer mehr dieser Steine auf die Insel gebracht wurden, entwertete das natürlich die Kaufkraft der vorhandenen Steine auf der Insel deutlich. Und für die Einwohner machte es immer weniger Sinn, die Steine als Wertanlage zu nutzen und so verloren sie mit der Zeit ihre Verkäuflichkeit und damit ihre Funktion als Tauschmittel. Also wirklich so viel zu den Njab-Inseln. Mega spannend. Ihr müsst echt mal die Njab-Inseln und auch mal diese Reihe Steine googeln. Da gibt es genug Bilder von den ganzen. Und ja, ich meine, das System hat ja wirklich jahrhundertelang funktioniert, bis es dann letzten Endes inflationär war. Aber die nächste Geschichte ist fast noch spannender und lehrreicher. Sebi, was denkst du, in welches Land geht's jetzt?
Boah, ich mache einfach mal einen Schuss ins Blaue. Keine Ahnung, vielleicht Thailand.
Ja, hätte vielleicht sein können, aber wir sind in einer ganz anderen Richtung und zwar in Westafrika, okay, wo sogenannte Akori-Perlen als Geld verwendet wurden. Denn diese waren in Afrika sehr schwer zu produzieren, aber nicht hier in Europa. Als europäischer Entdecker und Händler im 6. bis 10. Jahrhundert Westafrika besuchten, erkannten sie dort den hohen Wert, der diesen Perlen beigemessen wurde und begannen sie in Massen aus Europa zu importieren. Was folgte, ähnelte der Geschichte von O'Keefe, aber angesichts der geringen Größe der Perlen und der wesentlich größeren Bevölkerung war es ein vergleichsweise langsamer und weniger offensichtlich ablaufender Prozess mit tiefgreifenden und dramatischen Folgen. Da die Europäer eben mit den günstigen Perlen nach Westafrika gesegelt kamen, konnten sie viele der wertvollen Ressourcen Afrikas im Gegenzug für die Perlen eben kaufen. Und durch den langsam schleichenden inflationären Zuwachs an den Perlen sank die Kaufkraft für jene Afrikaner, die eben Perlen als Wertspeicher verwendeten. Durch das Sinken der allgemeinen Kaufkraft verarmten die Afrikaner immer mehr und der Besitz der Afrikaner ging auf die Europäer über. Somit haben die Europäer letzten Endes die Ressourcen der Afrikaner übernommen und Westafrika stand mit einer nicht mehr funktionierenden Währung und eigentlich fast kaum Ressourcen mehr da. Und warum? Weil eben die Inflation dazu geführt hat. In Afrika war es doppelt tragisch, da der Wertverlust bzw. der Kaufkraftverlust sehr langsam vonstatten gegangen ist. Ein langsamer Rückgang des monetären Wertes über einen längeren Zeitraum hinweg führt dazu, dass der Wohlstand von Besitzern langsam auf diejenigen übertragen wird, die das Tauschmittel zu niedrigen Kosten produzieren können. Dasselbe Spiel ist auch mit Muscheln vonstatten gegangen. Europäische Siedler erkannten im 16. Jahrhundert Muscheln als gesetzliches Zahlungsmittel an, da sie sehr schwer zu finden waren. Aber nachdem fortschrittliche Technologien eingesetzt wurden, um mehr Muscheln zu ernten, wurde auch hier eines Tages die Menge an Muscheln so aufgebläht, dass diese ihren Wert als Zahlungsmittel anhand der Inflation verloren. Also, all die Geschichten zeigen, dass die Inflation immer zu einem bitteren Ende geführt hat, vor allem wenn eine externe Kraft eingegriffen hat.
Okay, auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Geschichte, also beziehungsweise Geschichten. Eigentlich hat sich ja, wenn ich das richtig verstehe, immer dasselbe abgespielt. Das heißt, man hat immer eine Währung, die ist dann irgendwann inflationiert und hat dann einfach nicht mehr funktioniert, ja, weil die Währung abgewertet hat, weil einfach zu viel davon in dieses bestehende System gespielt wurde. Und ich vermute mal, du wirst jetzt gleich die Brücke bauen dazu, dass es im heutigen Fiat-Geldsystem genau dasselbe ist. Liege ich da richtig?
Ja, so mehr oder weniger. Also man kann sich da schon seine ersten Gedanken machen, wie es im heutigen Geldsystem aussieht mit unserer Inflation. Aber genau, ich möchte auf jeden Fall jetzt mal die Brücke schlagen, wie es denn eigentlich heute aussieht. Denn kein Mensch zahlt ja mehr mit Muscheln, Steinen oder Glasperlen, sondern mit unseren 5-Euro-Scheinen, wie wir sie eben kennen. Und eben in einer Zeit nach den Glasperlen oder Reissteinen waren Goldmünzen ein sehr beliebtes Zahlungsmittel, da es kaum so inflationär war wie alle anderen Währungen zuvor. Doch leider brachte Gold auch ein kleines Problem namens Teilbarkeit mit sich. Man konnte ja nur eine Goldmünze eintauschen und nicht wie wir heute eine 1 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 50 Cent Münze oder unsere ganzen Scheine für eine Währung oder Dienstleistung ausgeben. Und genau deshalb wurde im 19. Jahrhundert der sogenannte Goldstandard eingeführt. Also vielleicht kennen von euch welche den Goldstandard. Und das Prinzip dahinter war, Gold teilbar bzw. skalierbar zu machen, indem beispielsweise ein Goldbarren 5 100-Euro-Scheinen, 2 50-Euro-Scheinen oder 10 1-Euro-Stücken entsprach. Also letzten Endes stand ein realer Wert hinter den Papierscheinen und Münzen. Und so würde das Geldsystem auch funktionieren und auch Sinn machen.
Nur ganz kurz, dass ich es richtig verstanden habe, René. Das heißt, man hat einen bestimmten Goldbatzen, Goldbarren, was auch immer. Und dann wurde, je nachdem wie groß der ist, dieser Goldbarren eingeteilt in Geld. Und so viel Geld durfte man dann auch nur drucken oder in den Umlauf bringen, weil wirklich beim bestimmten Geldwert oder Geldmenge stand eben noch wirklich ein echter Wert dahinter. Verstehe ich ungefähr so?
Genau, so ist es. Ja. Also sozusagen, wenn du 2 Goldbarren so eine Art zu Hause hattest, hast du halt den bestimmten Gegenbetrag als Geld ausbezahlt bekommen. Mhm. Oder sozusagen die Zentralbanken haben das Gold gehortet und eben den Betrag, was sie hatten, wurde eben entsprechend Geld dann auch ausgegeben. Also es durfte nicht mehr produziert werden, also laut dem Goldstandard, als man Gold letzten Endes in den Reserven hatte.
Okay, alles klar.
Aber leider war sich keine Zentralbank der jeweiligen Länder sicher, ob sich jedes Land an diese Regeln hält und nicht doch mehr Geld produziert, als tatsächliches Gold in den Zentralbanken vorhanden ist. Und so sank das gegenseitige Vertrauen der Länder immer mehr, weshalb die Banken in Panik geraten sind und deutlich mehr Geldnoten druckten, als tatsächlich Gold vorhanden war. Sprich, die Staaten trennten sich gegen 1970 komplett vom Goldstandard und seitdem wird einfach nur wahllos Geld gedruckt, um die Wirtschaft zu stimulieren. Also letzten Endes hat dieses Papiergeld oder die Münzen, die wir jetzt kennen, keinen Wert an Gold mehr dahinterstehend. Und wie die vergangenen Geschichten gezeigt haben, ist so etwas auf lange Sicht noch nie gut ausgegangen. Ihr erlebt es ja gerade selbst anhand der Inflation. Jahr für Jahr sinkt eure Kaufkraft. Diejenigen, die mit Bargeld sparen, werden hart bestraft. Und noch härter ist es eigentlich, dass das Geld, das ihr in eurem Geldbeutel habt, eigentlich ja nichts wert ist. Da steht kein Gold mehr dahinter, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall war. Es ist ehrlich gesagt nur Papier und ein paar Kupfermünzen. Und das Geldsystem funktioniert meiner Meinung nach eigentlich nur noch, da 99% der Menschen da draußen nicht wissen, wie kaputt das Finanzsystem eigentlich ist und dem jetzigen Geldsystem vertrauen. Ja, aber was ist, wenn das Vertrauen eines Tages mal von der kompletten Bevölkerung schwindet, Sevi?
Ich glaube, eine sehr berechtigte Frage, die glaube ich, oder da bin ich glaube ich die falsche Person, um das letztendlich zu beantworten, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen sollte. Ich bin natürlich gespannt, ob du auch eine letztendlich Lösungsmöglichkeit mitgebracht hast. Du hast ja schon anfangs angekündigt, viele Informationen hieraus sind aus dem Buch der Bitcoin-Standard, deswegen vielleicht auch mal die Frage gleich zurück an dich. Ist Bitcoin jetzt deiner Meinung nach die Lösung dafür? Also ist Bitcoin was, wie man diesem inflationären System entgehen kann, was dann auch langfristig Sinn macht? Also ich glaube, da scheiden sich ja sowieso die Geister, aber wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also bei Bitcoin scheiden sich auf jeden Fall auch die Geister, weil sich ja viele Leute fragen, was steht eigentlich letzten Endes hinter dem Bitcoin, oder ich kann ja jetzt den Bitcoin nicht bewerten. Das Buch der Bitcoin-Standard klärt Leute wirklich sehr, sehr gut über Bitcoin auf. Also ich war anfangs ja auch ein riesen Bitcoin-Kritiker und habe mir auch gedacht, dieses digitale Geld, ich weiß ja wirklich nicht, wie ich das Ganze bewerten sollte. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich jetzt mit Sicherheit, mit gutem Gewissen auch mein Geld in Bitcoin investieren. Aber letzten Endes geht es jetzt nicht nur darum, nur in Bitcoin zu investieren. Klar, das Buch dreht sich um Bitcoin, aber es sollte als Teil eines Wertspeicher sozusagen sein, seiner Investitionen. Also es wird auch das Thema Gold angesprochen. Ja, Gold ist auf jeden Fall auch eine super Krisenwährung und hat sich wirklich über die letzten Jahrhunderte gehalten. Die Ironie ist ja auch wirklich, dass Zentralbanken früher auch versucht haben, Gold zu bekämpfen als Währung. Aber letzten Endes hat sich Gold immer durchgesetzt. Und ja, ein Drittel der kompletten Goldreserven, wo sind sie jetzt? Bei den Zentralbanken, und die Zentralbanken kaufen brav weiterhin Gold auf. Also letzten Endes haben sie es als erstes bekämpft, haben eingesehen, hey, das kann man nicht bekämpfen, und jetzt haben sie selbst ein Drittel der weltweiten Goldreserven. Und wie ist es mit Bitcoin? Mit Bitcoin wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sie versuchen, Bitcoin zu bekämpfen, aber meines Erachtens kann man Bitcoin nicht komplett ausschalten, es ist nicht mehr möglich. Ja, letzten Endes ist es vielleicht das einzige Risiko, was es bei Bitcoin noch gibt, aber sobald es dann auch hier die Staaten einsehen, gehe ich davon aus, dass Bitcoin eines Tages mal auch eine Währungsreserve wird, neben Gold. Also ich weiß nicht, ob wir das selbst noch erleben werden, aber ich denke, dass Bitcoin neben Gold auch mal eine Währungsreserve sein wird. Und ja, letzten Endes ist ja die Frage, was macht man letzten Endes mit seinem Geld? Also das Fatalste oder das, was ich jetzt hier aus der Podcast-Folge raushören lassen sollte, war, dass es auf lange Sicht keinen Sinn macht, auf jeden Fall Fiat-Geld aufzubewahren, weil ihr kriegt es ja selbst mit, Jahr für Jahr schwindet einfach unsere Kaufkraft aufgrund der Inflation. Aber um eben die Kaufkraft zu erhalten, ist es ultra wichtig, in Assets reinzugehen, wie zum Beispiel jetzt auch einfach in Aktien, weil ich meine, Leute sagen ja, was ist letzten Endes, wenn mal die Euro-Scheine und Dollarscheine nichts mehr wert sind, weil die Leute wirklich in Panik geraten? Gut, ich meine, die Unternehmen stellen ja immer noch Produkte und Dienstleistungen her, und die werden halt dafür dann keine Euro- oder Dollarscheine mehr verlangen, sondern sagen, ey, du gibst mir einen halben Bitcoin und du bekommst, keine Ahnung, eine Packung Nudeln beispielsweise. Gut, das ist jetzt viel zu viel gerechnet, aber ich meine, die Unternehmen könnten ja ihre Zahlungsmittel umstellen. Und deswegen sage ich immer noch, ey, investiert auf jeden Fall weiterhin in Aktien und ETFs, weil ich meine, die Währung kann immer wieder mal geändert werden. Sie stellen ja auch wirklich was für die Wirtschaft her. Aber andererseits sollte man sich wirklich mal mit dem Thema Bitcoin und Gold beschäftigen. Gold, die Goldreserven sind begrenzt und die können ja auch nicht chemikalisch irgendwie hergestellt werden. Die Inflation beträgt ungefähr 1-2% pro Jahr und hat ja auch wirklich in der Vergangenheit bewiesen, dass es Sinn macht, eben in Gold zu investieren. Und Bitcoin ist eben kaum inflationär und ist wirklich die einzige dezentrale Währung, die es gibt. Und falls ihr immer noch viele Bedenken habt über das Buch, kann ich euch wirklich wärmstens das Buch der Bitcoin-Standard empfehlen. Es hat mir so viel weitergeholfen. Sevi, ich glaube, das war ja auch bei dir 1-2 Jahre im Regal. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Aber ich möchte euch noch 1-2 Zitate aus dem Buch vorlesen, die ich wirklich sehr spannend war. Und zwar einmal das Zitat: Alles, dessen Angebot leicht erhöht werden kann, wird den Reichtum derjenigen zerstören, die es als Wertanlage verwenden. kann man übertragen auf die heutigen Geldscheine, die wir es kennen. Und das zweite Zitat, das ist auch sehr spannend, von Henry Ford, also wirklich ein absoluter Vordenker unserer Zeit: Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Also mit diesen zwei Zitaten möchte ich mal mein Gebiet oder alles, was ich heute an Content weitervermitteln wollte, abgeschlossen. Und ja, Sebi, ich übergebe dann auf jeden Fall mal die letzten Worte an dich. Also wie gesagt, macht euch mal Gedanken, befasst euch mal mit dem Geldsystem. So wie es aktuell läuft, kann es einfach nicht weitergehen. Und deswegen investiere ich auch neben Aktien und ETFs auch mein Geld in Bitcoin und werde wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mal ein bisschen meine Goldreserven aufbauen.
Okay, auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns das Ganze heute vorgestellt hast oder auch mir vorgestellt hast. Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant. Auch ich glaube, das wissen ja die meisten Zuhörer, auch ich habe so einen kleinen Teil meines Kapitals in Bitcoin investiert. Jetzt gar nicht, weil ich so krass tief eintauche wie du. Ich finde es auch super interessant, ich finde es mega spannend. Ich sehe auch wirklich einige Use Cases und einige Szenarien, in denen Bitcoin quasi die nächste Währung werden könnte. Ich sage auch offen und ehrlich, ich bin nicht so krass tief drin, dass ich das jetzt letztendlich bewerten könnte. Ich habe es einfach so als Risk-on-Asset mit im Depot, wie wahrscheinlich viele auch da draußen. Das heißt, wenn das Geld weg wäre, das ich investiert habe in Bitcoin, wäre es natürlich schade, würde natürlich auch so ein bisschen wehtun, wäre jetzt aber kein Beinbruch, da ist kein riesiges, kein prozentual gesehen, kein riesiges Kapital, kein riesiges Vermögen ist, was dort drin steckt. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es durch die Decke geht, dann bin ich natürlich beteiligt und freue mich natürlich umso mehr. Ich glaube, viele handhaben wahrscheinlich Kryptowährungen sehr ähnlich. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied zu Gold. Gold hat einfach natürlich in der Vergangenheit über Jahrhunderte hinweg bewiesen, dass es krisenresistent ist, dass es vielleicht nicht die renditestärkste Anlageklasse ist, aber dass es einfach über die Jahre hinweg immer etwas performt. Bitcoin ist halt noch relativ jung. Bitcoin war erst eine Antwort auf die Finanzkrise 2008, 2009. Da kann man natürlich auf wenig Historie zurückblicken. Klar, sie haben, wenn man jetzt den ganzen Zeitraum nimmt, auch wenn sie jetzt etwas, oder wenn Bitcoin jetzt über die letzten Jahre etwas schwächelt, aber trotzdem haben sie eigentlich alles outperformed, wenn man mal den kompletten Chart seit 2008 anschaut. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Zum Abschluss auch nochmal jetzt die Frage an mich, René. Wenn ich dich richtig verstanden habe, du glaubst definitiv, dass Bitcoin irgendwann eine oder unsere neue Währung wird. Für dich ist es einfach nur eine Frage der Zeit. Es kann deiner Meinung nach auch sein, dass es in 20 Jahren ist, aber vielleicht auch erst in 100 Jahren, wenn es das nicht mehr gibt. Aber du glaubst, es wird so kommen.
Also ich werde jetzt nicht sagen, dass Bitcoin eine Währung wird, wie unsere Euro-Scheine oder Dollarscheine, wie wir sie kennen. Ich denke, das wird einfach eine Reserve sein, so wie Gold. Weil ich meine, Gold ist okay. Ja jetzt auch aktuell keine Währung, aber sozusagen als Währung hinten dran. Was ich auch noch sagen möchte, also gut, Bitcoin hat nicht nur seine Vorteile, es hat natürlich auch seine drei Risiken. Risiko Nummer eins ist natürlich so, hey, falls mal wirklich irgendwie bekannt wird, wer dieser Satoshi Nakamoto war. Also falls letzten Endes rauskommt, ey, Bitcoin wurde damals von dem amerikanischen Staat gegründet, weiß ich nicht, wie es dann letzten Endes um den Bitcoin aussehen würde. Das sehe ich als Risiko, aber sehe ich sehr gering. Zweites Risiko sehe ich, dass Bitcoin gar nicht mehr akzeptiert wird als allgemeines Tausch- oder Zahlungsmittel, sehe ich aber auch nicht. Schaut man zum Beispiel nach El Salvador, das ist ein Land, ja, was Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Es kommen auch immer mehr Unternehmen rein. Ich meine, ich glaube, bei Block oder PayPal kann man ja, glaube ich, auch ein bisschen mit Bitcoin zahlen, oder bei Tesla konnte man ja auch schon mit Bitcoin für Autos zahlen. Also es gibt immer mehr diese sogenannte Mass Adoption von Bitcoin. Aber allerletztes Risiko, was ich bei Bitcoin sehe, ist, falls der Goldstandard eines Tages mal wieder zurückkommen sollte. Aber da bin ich mir auch sehr unsicher, dass sowas jemals geschehen sollte, weil dort würde es dann vorübergehend mal eine kurze oder eine große, schwere Rezession geben. Aber so denke ich mal das Ganze zu Bitcoin. Und was man sich vielleicht auch mal denken sollte, es wird nicht ein Entweder-Oder sein, ja. Es wird ein Unspiel wahrscheinlich sein, also dass Bitcoin neben Gold einfach, man sagt ja auch, das digitale Gold sein wird, und man muss einfach mal die Marktkapitalisierung vergleichen. Bitcoin ist 25 Mal kleiner von der Marktkapitalisierung als Gold. Klar, Gold konnte in der Vergangenheit schon beweisen, dass es eben viele Krisen überstanden hat und dass es eben akzeptiert worden ist. Aber schaut man sich auch die Krisen der letzten Jahre an, also sei es eine Corona-Krise oder die UBS-Krise, viele Leute sind dann eben auch in Bitcoin geflüchtet. Also das heißt, es ist eigentlich auch bis jetzt schon eine kleine Krisenwährung gewesen. Und da der Abschlag wirklich das 25-fache ist an Gold, sollte man sich vielleicht mal überlegen, hey, wenn Bitcoin eines Tages die Marktkapitalisierung von Gold erreicht, könnte man den Kurs, den aktuellen Kurs mal 25 rechnen, bedeutet, also ein Bitcoin würde dann knapp $500.000 entsprechen. Aber kann natürlich auch sein, dass Gold komplett überbewertet ist, aber man kann sich vielleicht das mal im Kopf zergehen lassen, was vielleicht der tatsächliche Wert eines Bitcoins sein könnte. Ich bin auf jeden Fall komplett raus aus den ganzen Spekulationen. Ich möchte einfach nur ein bisschen diversifiziert sein in meinem Portfolio, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein paar Abschlussgedanken.
Ja, auf jeden Fall auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Ich finde es auch mega interessant, weil natürlich du vertrittst jetzt die Meinung, Bitcoin ist oder wird zukünftig definitiv Relevanz besitzen. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die sagen, Bitcoin ist einfach nur Schwachsinn und es sind ja nicht nur Leute wie wir, die jetzt vielleicht konträre Meinungen haben, also haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber sondern also keine, ich sende es jetzt mal ganz normale Otto-Normalbürger, sondern es sind ja wirklich Experten, die oder die sich selbst Experten auf die Stirn schreiben oder Experte auf die Stirn schreiben, die halt, keine Ahnung, irgendwelche Professoren, Doktoren oder was auch immer sind, die sagen, Bitcoin ist die Zukunft, die anderen sagen, Bitcoin ist es nicht. Und das macht's für mich oder das macht's für mich ja so spannend, so interessant, das Ganze auch zu verfolgen und auch so ein bisschen mit dabei zu sein, weil es eben so konträre Meinungen gibt und es derzeit noch keine abschließende Sicherheit gibt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Ich werde es auf jeden Fall auch sehr gespannt beobachten und bin auch so ein bisschen eben mit dabei und schaue einfach, wo sich das Ganze hinentwickelt. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne heute mal mit einer etwas anderen Folge, in der es kaum über Aktien oder ETFs ging. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, René, da hast du ja auch wichtig betont, man sollte einfach auch in Aktien und ETFs investieren. Das tun wir auch zum allergrößten Teil. Das, glaube ich, sollte man abschließend auch nochmal sagen. Heute ging es aber eben um unser Geldsystem und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und auch vielleicht in Zukunft weiterentwickeln wird. In diesem Sinne, wir hören uns dann wieder kommende Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.